We fight for our rights.
Wir kämpfen für unsere Rechte. Wenn wir keine Chance haben, das Land frei zu nutzen, werden wir keine Rentiere mehr züchten können. Es ist notwendig, dass wir alles Land für unsere Tiere benutzen können, und zwar unabhängig davon, ob das Land einer Firma oder einer Privatperson gehört.
Hier haben wir einen guten Anschluss, um unseren Strom ins Netz zu speisen. Und zudem wohnen hier ja nur wenige Menschen, die von den Windrädern betroffen sind, in einer Gegend, wo sehr gute Windbedingungen herrschen.
The people who have lived during this river and using the river and
die Menschen, die am Fluss lebten, die den Fluss nutzten und die vom Fluss abhängig waren, also vor allem die Sami, und ich gehöre zu den Sami, halten Vattenfall für das Böse schlechthin.
The evil part of the world.
Im März, in der Nähe von Piteå, in Nordschweden, ganz im Osten des Landes. Wir stehen mitten im Wald. Es hat viel Neuschnee gegeben. Der Wind weht und bei minus 8 Grad Celsius ist es recht kalt.
My name is Patrick Lundgren and I'm a reindeer herder in Östra Kikkiö, Sameby.
Patrick Lundgren will am Abend noch nach seinen Tieren sehen. Er ist Rentierzüchter aus Überzeugung und der Familiengeschichte verpflichtet, so wie es seit vielen Generationen bei den Lundgrens im nordschwedischen Lappland der Fall ist.
My father and his father and so it's a long tradition.
Patrick Lundgren gehört zur Minderheit der Samen. Er will uns zu Beginn unserer Reise durch schwedisch Lappland zeigen, was es heute bedeutet, ein Same zu sein. Nur ihnen ist es erlaubt, Rentiere zu züchten. Wie viele Tiere sich jetzt hier im Winterquartier befinden, will oder kann er gar nicht sagen.
We have between 2,000 and 3,000 in this area.
Dicke Fließjacke, ein Messer am Gürtel, gefütterte Stiefel. Man sieht dem durchtrainierten Schweden an, dass er sich inmitten des hohen Schnees wohlfühlt. Aber oft sei das Leben nicht einfach.
I met people who was very angry at me. We want see your animal here and go home.
Ich habe auch schon Leute getroffen, die mich anschrien und sagten, dass sie meine Rentiere nicht hier haben wollen und dass ich verschwinden soll. Ich aber weiß, was ich mache. Sie hingegen verstehen weder meine Arbeit noch meine Rechte. Ich aber bin stolz auf diese Arbeit.
Patrick Lundgren ist es wichtig, dass man die Arbeit der samischen Rentierzüchter nicht nur schätzt, sondern dieses traditionelle Handwerk auch versteht. Bei politischen Entscheidungen, etwa bei der Verteilung bestimmter Bodennutzungsrechte oder Gelder, müsste das tradierte Wissen um die Rentierzucht daher eine viel größere Rolle spielen.
Die Rentierzucht ist sehr speziell. Man muss mit den Tieren gearbeitet haben. Man muss sehen, wie wir leben, um das alles wirklich begreifen zu können. Aber meist kennen die Experten nur die Theorie und glauben dann zu wissen, was gut für uns Rentierzüchter ist.
Natürlich habe sich die Arbeit im Gegensatz zu der seiner Vorfahren verändert. Er kann mal eben mit dem Geländewagen in den Wald fahren und nach seinen Tieren sehen.
It's other problems. Yes, we have more technical helps.
Es sind halt andere Probleme. Natürlich haben wir heute technische Hilfsmittel. Aber auf der anderen Seite wird das Land, das wir nutzen können, immer kleiner und kleiner. Um heutzutage überleben zu können, brauche ich eigentlich mehr Tiere als einst mein Vater. Denn das Leben heute ist viel teurer.
In Skandinavien, nördlich des Polarkreises, liegt Lappland, eine Region ohne eigene Staatlichkeit, aufgeteilt zwischen Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. In dieser Landschaft, die größer ist als Deutschland, lebt die nordeuropäische Urbevölkerung, das Volk der Samen. Rund 70.000 Menschen dieses indigenen Volkes gehen dort größtenteils ihrer traditionellen Lebensweise nach, vor allem der Rentierzucht. Lappland steht aufgrund seiner Rohstoffe im Fokus politischer und wirtschaftlicher Interessen. Die riesigen Vorkommen von Eisenerz, Kupfer, seltenen Erden, Nickel und Apatit machen diese dünn besiedelte Region zunehmend attraktiver.
Noch habe sein Winterland eine Ausdehnung von 140 Kilometern, sagt Patrick Lundgren. Aber die Nutzflächen werden zunehmend kleiner. Holzfirmen schlagen Wälder und Energiekonzerne bauen zunehmend Infrastrukturprojekte inmitten der Rentiergebiete Lapplands. Eine heikle juristische Situation.
I don't own the land where we have our reindeers, but
mir gehört dieses Land hier zwar nicht, aber wir haben das alte Recht, es zu nutzen. Experten sagen, dieses Recht ist vergleichbar mit einem Brief über Grund und Boden. Von daher ist es egal, ob das Land einer großen Firma oder einer Privatperson gehört. Wir haben dennoch das Recht, dieses Land für unsere Rentiere zu nutzen.
Zu solchen Firmen gehört etwa Svevind. Der schwedische Konzern wird in Lappland in den kommenden Jahren mehr als 1000 Windräder aufstellen.
Das ist natürlich ein Riesenprojekt, welches auch viel Land beansprucht. Wir wissen nicht, wie unsere Tiere auf die Windräder reagieren werden. Daher haben wir das Ganze stets mit Sorge verfolgt.
5 Jahre hätten die Verhandlungen mit der schwedischen Regierung, dem Konzern und den samischen Vertretern gedauert. Den Rentierzüchtern sei es aber nicht nur um eine finanzielle Entschädigung gegangen.
Geld ist doch nur ein Aspekt. Uns ist es aber wichtig, dass sich beide Seiten auf Augenhöhe unterhalten, dass jeder die Probleme des anderen begreift. Wenn die Tiere durch den dunklen Wald laufen und plötzlich vor so einem riesigen, hellen und lauten Ding stehen, werden sie diese Gegenden sicher meiden. In 10 Jahren sieht das vielleicht anders aus, aber das wissen wir noch nicht.
Hinzu kommt aber noch ein ganz anderes Problem, so Patrick Lundgren. Um die Windparks zu errichten, werden erst einmal viele Straßen gebaut. Und nicht nur LKW oder Autos kommen auf diesen Wegen schnell voran.
Für die Rentiere ist es ja auch einfach, auf diesen Straßen zu laufen, das heißt, von uns wegzulaufen. Wir wollen ja aber, dass die Herden zusammenbleiben. Diese langen und weiten Straßen können also auch noch zu einem großen Problem werden.
Die Ruhe und die Einsamkeit in den Weiten Lapplands werden zunehmend gestört. Die Besiedlungsdichte ist so gering, dass nur wenige Schweden von Windparks betroffen sind. Der Großteil der Bevölkerung lebt im Süden. Die Bedürfnisse der Menschen in Lappland wiegen damit für einige Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik nicht so schwer.
In Schweden wird Deutschland für seine Energiewende bewundert. Schließlich ist es ungewöhnlich, dass ein Land sich bewusst von Energieimporten abhängig macht und die eigene Stromerzeugung nicht den höchsten Stellenwert hat. Auf Wind- und Wasserkraft aus Schweden sollten deutsche Ökostromanbieter aber nur begrenzt setzen. Zwar steigt die Stromproduktion in Schweden bei gleichbleibendem Verbrauch im Land von Jahr zu Jahr, doch das Wachstum ist begrenzt. Schon jetzt gibt es zu wenige Leitungen, um die Energie vom dünn besiedelten Norden des Landes in den mehr als 1000 Kilometer entfernten bevölkerungsreichen Süden zu transportieren. Turbinen in Wasserkraftwerken stehen deshalb öfter still, als sie müssten. Zudem sind die Verluste auf der langen Strecke groß. Kritikern des Ausbaus der Wind- und Wasserkraft in Lappland erscheint es sinnvoller, den Strom dort zu erzeugen, wo er verbraucht wird. In Südschweden bzw. in Deutschland. Dennoch, Windkraft boomt in Schweden. 2012 haben schwedische Windräder doppelt so viel Elektrizität geliefert wie noch 2 Jahre zuvor.
Ja, mein Name ist Kenneth Bergqvist and I'm head of the building process at Svevind.
Um die Windräder von Svevind in Lappland noch bei Tageslicht sehen zu können, sollten wir uns beeilen, so Kenneth Bergqvist in Piteå. Die Autofahrt quer durch die verschneiten Wälder werde höchstens 1 Stunde dauern. Viel hänge davon ab, ob ihn Busse oder andere Fahrzeuge auf der 60 Kilometer langen Strecke gen Westen ausbremsen würden. Svevind hat Großes vor. Das schwedische Unternehmen will in den nächsten 10 Jahren den größten Windpark Europas errichtet haben. Dann sollen weit mehr als 1000 Räder kurz vor dem nördlichen Polarkreis bis zu 3500 Megawatt Strom erzeugen. Entlang zahlreicher Fichtenwälder fährt Kenneth Bergqvist, als ob kein Meter hoher Schnee läge. Er lacht nach der Ankunft auf die Bemerkung hin, dass er fast nur Ideallinie gefahren sei und entgegnet, dass den deutschen Journalisten im Mietwagen sicher nur etwas die Übung fehle. Wir stehen vor einem von 12 Windrädern, die schon weit aus der Ferne zu sehen waren. Die Gegend sei ideal für einen Windpark, schwärmt Kenneth Bergqvist, der für Swevent die Standorte der Windräder geplant hat.
Hier gibt es einen Höhenzug, der rund 45 Kilometer lang und 10 Kilometer breit ist. Hier gibt es die besten Windbedingungen, die man sich vorstellen kann. Deswegen haben wir uns diese Gegend für dieses Riesenprojekt ausgesucht.
Hinzu kommt der kurze Weg zur nächsten Verbindung ins schwedische Stromnetz. Langsam würde das Projekt Fahrt aufnehmen. Stück für Stück wachsen nun riesige Windräder in den lappländischen Himmel.
Hier haben wir jetzt mit einem kleinen Projekt begonnen. Insgesamt kommen hier 36 Windräder hin, die noch dieses Jahr in Betrieb gehen werden. Wir haben bereits eine Genehmigung zum Bau weiterer 314 Räder hier in der Nähe. Auf ein weiteres Feld kommen dann 440 Windräder. Alles in allem sprechen wir über 1101 Windräder, die hier bald stehen werden.
Totally, we are discussing about 1101 turbines in this area.
Der Windpark soll sich nach Fertigstellung über eine Fläche von 450 Quadratkilometern erstrecken. Probleme mit der Genehmigung hätte es kaum gegeben, so Kenneth Bergqvist. Nachdem die Regierung ihnen grünes Licht gegeben hatte, hätten sie sich nur noch mit den jeweiligen Grundbesitzern einigen müssen.
Da sind viele Privatpersonen dabei, auf deren Land wir bald bauen. Manchmal auch auf dem Grund von Firmen, wie hier etwa, wo wir auf dem Land einer großen Holzfirma namens Sveas Kog bauen. Das ist alles vertraglich geregelt.
Letztendlich würde das ganze Projekt, der zukünftig größte Windpark Europas, gebaut werden. Die Finanzierung steht, die staatlichen Genehmigungen wurden erteilt und auch mit den Anwohnern, einschließlich der samischen Rentierzüchter, hätten sie für alle Seiten akzeptable Kompromisse erzielt.
Die wichtigste erneuerbare Energiequelle in Skandinavien ist Wasser. Wassermühlen werden auch hier schon seit vielen hundert Jahren eingesetzt. Im 18. Jahrhundert haben sie mit dafür gesorgt, dass Schweden zum Exportweltmeister für Kupfer und Eisen wurde. Der Bergbau war auch der Anlass für den Bau des ersten modernen Wasserkraftwerks in Lappland. Seit 1915 produziert es Strom und versorgt unter anderem die Trasse der Erzbahn mit Strom, über die seit rund 100 Jahren Eisenerz aus Kiruna zu den Häfen gelangt. Mit dem Bau des Staudamms und des Kraftwerks durch rund 1000 Arbeiter entstand der Ort Porjus. Bergbau, Wasserkraft und Siedlungsbau sind in Lappland eng miteinander verknüpft. So weitergehen wird es aber nicht. Seit den 1980er Jahren wird die Wasserkraft in Schweden als fertig ausgebaut betrachtet. Vier der größten Flüsse des Landes stehen seit 15 Jahren unter Schutz. Hier dürfen keine Wasserkraftwerke gebaut werden. Allein durch effizientere Technik in bestehenden Anlagen ließe sich mehr Energie aus schwedischen Flüssen gewinnen.
Torneälven, the great river of Torne, we have Kalixälven.
Sonja Signarsdotter steht in einem großen Saal im alten majestätischen Kraftwerksgebäude von Porjus und zeigt uns mit einem Stock auf einer Karte, wie die Situation ist. Ihr Arbeitgeber Vattenfall darf nicht weiterbauen. 15 Staudämme gibt es allein an diesem Fluss. Gemeinsam könnten sie mehr Energie liefern als 3 Kernkraftwerksblöcke. Ein gewaltiger Energieüberschuss im kargen Lappland. Dabei erinnert sich Sonja Signarsdotter noch an ein Zuhause ohne Strom.
Ich bin in einem Dorf ohne Elektrizität und ohne Anschluss ans Straßennetz aufgewachsen. Ich wusste nicht, was Strom ist, bevor ich mit 6 Jahren eingeschult wurde. Als sie zu mir gesagt haben, dass man einfach einen Schalter drücken könne, um Licht zu machen, konnte ich das nicht glauben.
Der Bau der Kraftwerke hat die Landschaft entlang des Lude-Elven und anderer Flüsse stark verändert. Das betraf vor allem die Samen, die hier leben. Die Familie von Sonja Signers Dotter gehört dazu.
The people who have lived during this river and using the river and
die Menschen, die am Fluss lebten, die den Fluss nutzten und die vom Fluss abhängig waren, also vor allem die Sami, halten Vattenfall für das Böse schlechthin. Die Leute von Vattenfall sind gekommen, haben sich genommen, was sie wollten und haben niemanden gefragt. Sie fühlen sich übervorteilt. Als ich bei Vattenfall angefangen habe, hat meine Tante gesagt, oh nein, 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 nicht du.
In den Stauseen kann sich der Wasserstand um bis zu 30 Meter ändern. Wo also ein Haus bauen oder ein Bootsanleger? Wandernde Fische können außerdem die gewaltigen Staumauern nicht überwinden. Nicht nur für den Fischfang hat sich die Situation verschlechtert. Auch Rentierhirten sind betroffen. Ihre Herden können wegen der Seen und der mit den Kraftwerken verbundenen Infrastruktur nicht mehr so frei umherziehen wie einst. Sonja Signersdotter kann nachvollziehen, warum ihr Volk Schwierigkeiten mit den Veränderungen hatte. Es geht dabei nicht nur um Rechte an der Landnutzung, sondern um die veränderte Natur selbst.
If you are working with the reindeer, that's
mit Rentieren zu arbeiten ist etwas Besonderes. Alles hängt vom Wetter ab. Wie viel Schnee es gibt, wie kalt es ist, ob Wölfe oder Bären unterwegs sind und so weiter. Es hängt von der Natur ab, anders als unsere Arbeit. Wir ärgern uns, wenn die Natur uns einen Strich durch unsere Pläne macht. Wir sind es nicht gewohnt, auf die Natur zu hören, wie sie es jeden Tag tun. Das ist der Unterschied.
Natürlich wollen auch die Sami längst nicht mehr auf Strom verzichten. Aber dass weitere Kraftwerke gebaut werden könnten, daran glaubt Sonja Signersdotter nicht. Dafür sei es wichtig, ein Umdenken in der Bevölkerung zu erreichen. Damals, sagt sie, habe man die Kraftwerke schlichtweg gebraucht. Heute gäbe es genug Strom. Nur neue Wasserkraftwerke oder auch Windräder zu bauen, um dadurch andernorts umweltschädlichere Anlagen abschalten zu können, ist für die Bevölkerung in Lappland kein überzeugendes Argument.
Schweden gehört nicht nur zu den führenden Produzenten regenerativer Energie in der EU, sondern nimmt auch bei der Förderung fossiler Rohstoffe eine Spitzenposition ein. Im Jahr 2012 kamen 90% des in der EU geförderten Eisenerzes aus Kiruna in Lappland. Immer neue Vorkommen werden erschlossen. Für große Teile des Landes wurden bereits Erkundungslizenzen vergeben. Proteste gegen neue Minen gibt es zwar. Zu den Demonstrationen, ob in der Hauptstadt Stockholm oder in den betroffenen Städten wie Jokkmokk, kommen aber nur einige hundert Teilnehmer.
Wir treffen Kai Lax, Leiter des staatlichen Landesvermessungsamts in Uppsala.
Anfang der 1990er Jahre hatten wir eine neue Gesetzgebung. Zusätzlich sind danach die Preise für Metalle und Mineralien weltweit gestiegen. Seit dieser Zeit haben wir einen Bergbauboom. Ausländische Firmen, die die Geologie Schwedens untersuchen, um danach diese Vorkommen abzubauen, kommen weiter in Scharen. Hauptsächlich wird hier Eisenerz abgebaut, obwohl es noch zahlreiche andere Metalle gibt. Aber Eisenerz steht ganz oben.
In den Fokus rücken zunehmend auch spezielle chemische Elemente, die sogenannten seltenen Erden.
Die seltenen Erden werden ja auch Hightech-Metalle genannt, da sie vor allem in der grünen Technologie und der Mobilfunksparte benötigt werden. Und in Schweden gibt es einige Minen, wo wir diese seltenen Erden zuhauf finden. Das Schöne ist, dass sie immer zusammen vorliegen. Also findet man eins dieser Elemente, sind auch die anderen vorhanden. Also vor allem Yttrium, Europium, Neodym, Ytterbium, Erbium, etc. etc.
Diese Elemente werden nicht nur für den Bau von Mobilfunkgeräten benötigt, sondern auch in geringen Mengen, zum Beispiel für Windturbinen, Energiesparlampen und Batterien.
Nirgendwo sonst wird der Bergbauboom deutlicher als in Kiruna. Die nördlichste Stadt Schwedens steht exemplarisch für eine typische Bergbaugeschichte. Als vor langer Zeit dort riesige Eisenerzvorkommen entdeckt wurden, zog die Mine viele Arbeiter mit ihren Familien an, die sich direkt in der Nähe niederließen. Schnell wurde aus dem Dorf eine Stadt. Weil das Erz nicht in Flözen, sondern als riesiger Pfropf in der Erde liegt, der vollständig abgebaut wird, entsteht durch die Mine ein Krater. Mit fortschreitendem Abbau droht die Stadt hineinzurutschen. Es musste eine Entscheidung getroffen werden: umziehen oder den Bergbau einstellen. Inzwischen steht fest, das Stadtzentrum wird Richtung Osten verlegt.
Our mountain is called Kirunavaara.
Der Berg Kirunavaara war Namensgeber der Stadt, sagt Marina Kellwig. Sie arbeitet für das staatliche Bergbauunternehmen LKAB. Seit 1898 wird hier Eisenerz abgebaut. Kiruna sei untrennbar mit dem Bergbau verbunden, so die Schwedin, die mit Schutzanzug und Helm im Bus steht und sich das Mikrofon geschnappt hat. Das Tageslicht verschwindet, als der Bus in den Berg fährt.
Wie Sie sehen können, ist es dunkel hier unten. Und das ist auch gut so, weil wir dann die anderen Fahrzeuge besser sehen können, die uns entgegenkommen. Wir fahren jetzt auf eine Ebene, die 540 Meter tief ist. Alle Arbeiter hier kommen auch nur per Bus oder kleinen Wagen in den Berg.
Gearbeitet wird im Schichtbetrieb. Nach der Spätschicht stehen wie jede Nacht Sprengungen an, die man in der ganzen Stadt hört und spürt. Nach 10 Minuten Fahrzeit hat der Bus sein Ziel erreicht.
Willkommen hier unten in unserer Mine. Da vorne finden Sie auch Schutzhelme.
Mit Schutzhelmen versehen gehen wir in einen hell erleuchteten Stollen von vielen Metern Durchmesser. Die Frage, ob sie persönlich vom Umzug der ganzen Stadt betroffen sei, verneint Marina Kellwig. Ein Problem sehe sie auch nicht darin, dass die Stadt umziehen muss. Lediglich den Ort, wohin die Stadt umgesiedelt wird, findet sie im Namen ihres Auftraggebers unglücklich.
Wir konnten ja nicht entscheiden, wohin die Stadt umziehen muss. Aber wir haben die Entscheidungsträger gebeten, bitte baut die Stadt nicht über den Erz. Aber die Entscheidung müssen die Politiker treffen.
Ähnlich problematisch sieht dies auch Chefgeologe Henrikki Ruutanen. Er führt uns in einen Vortragsraum unter Tage, um dort seine Arbeit vorzustellen.
Ich bereite den Stadtplanern eigentlich immer Ärger, weil wir immer mehr Erz genau unter der Stadt finden.
Die Erzvorkommen seien enorm, so Henrikki Ruutanen. Es gebe kaum Vergleichbares.
Das Eisenerzvorkommen ist mehr als 4 Kilometer breit und geht rund 2000 Meter nach unten. Damit haben wir die viertgrößte Eisenerzmine der Welt. Das Gute an dem Vorkommen ist, dass es sich fast um reines Magnetit handelt, also Eisenerz in der besten anzunehmenden Qualität.
Gerade haben sie eine neue Abbauebene eröffnet. Jetzt bauen sie schon auf mehr als 1500 Metern Tiefe das Eisenerz ab. Dass einige Bewohner der Stadt mit dem Abbau und dem Umzug Probleme haben, kann Henrikki Ruutanen nicht verstehen.
Ohne die Mine gäbe es Kiruna doch gar nicht. Fast jeder Bewohner ist hier irgendwie in die Bergbauindustrie involviert. Also müssen sie das akzeptieren. Sie würden doch alle ihren Job verlieren, würde die Mine schließen.
Der Umzug ist der Preis, den die Stadt und ihre Bewohner für die Rohstoffe zahlen müssen. Und der Tag des Umzugs rückt immer näher.
Die Rohstoffe unter Lapplands wunderschöner Landschaft sind für Europa ein Schatz. Leicht heben lässt er sich allerdings nicht. Der Abbau der wertvollen Rohstoffe geht nicht nur auf Kosten der Bevölkerung und der Natur. Er erfordert auch Know-how, Kapital und vor allem Zeit. Um kurzfristig bei steigenden Importpreisen die europäische Wirtschaft mit eigenen Rohstoffen zu versorgen, taugen die Ressourcen nicht. Erschließung, Genehmigung und Bau neuer Minen dauern viele Jahre. In der Regel vergeht ein Jahrzehnt zwischen der Entdeckung eines Vorkommens und der ersten Förderung. Das erhöht die Einstiegshürde für neue Unternehmen. Zudem klagen die etablierten Bergbauunternehmen in Lappland schon jetzt über Fachkräftemangel. Sie müssen Ingenieure mit dicken Gehaltschecks davon überzeugen, in den bei Schweden unbeliebten Norden zu ziehen.
Von Kiruna ist es nicht mehr weit bis zur norwegischen Grenze. Besucher können den gleichen Weg nehmen wie das Erz aus der Mine, die mit dem Strom aus den Wasserkraftwerken betriebene Erzbahn. Sie windet sich hoch über einem Fjord in Richtung Narvik. Während das Erz von hier aus Richtung Süden verschifft wird, geht unsere Recherche im Norden weiter. In Tromsø, beim Arktischen Rat, der sich recht bescheiden im Gebäude des Polarinstituts eingemietet hat.
I'm the only employee at the moment.
Ich bin der einzige Angestellte zurzeit. Aber wir haben Stellen ausgeschrieben und ab 1. Juni wollen wir mit 6 Personen voll arbeitsfähig sein.
Magnus Johannesson ist Direktor des Arktischen Rats, ein Gremium, das es schon seit 17 Jahren gibt. Erst jetzt manifestiert er sich in Form eines Büros in Tromsø. Mitglied sind die 8 Anrainerstaaten der Arktis. Hinzu kommen ständige Teilnehmer, darunter Vertreter der Samen Schwedens, Norwegens und Finnlands. Der Arktische Rat soll einen Interessenausgleich zwischen der indigenen Bevölkerung, Wirtschaft, Politik und Umweltschutz ermöglichen. Beim vorletzten Treffen der beteiligten Außenminister wurde etwa eine Expertengruppe eingesetzt, die Ansätze für ein Ecosystem-Based Management erarbeiten soll.
Ecosystem-Based Management, that really called upon stakeholders.
Ecosystem-Based Management fordert von den Beteiligten, sich zusammenzusetzen und unter einem ganzheitlicheren Blickwinkel an Projekten zu arbeiten. Das ist ein Weg, um den verschiedenen Sichtweisen in der Polarregion gerecht zu werden.
Rechtlich verbindlich kann der Arktische Rat aber weder die Rücksichtnahme auf die Sami noch den Schutz der Natur vorschreiben.
Die Entscheidungen müssen von den einzelnen Regierungen umgesetzt werden. Man kann aber davon ausgehen, dass sie die Regelungen umsetzen. Da unterscheidet sich der Arktische Rat nicht von vielen anderen Foren, wie etwa den Vereinten Nationen.
Das klingt abstrakt und vage, doch für die Samen hängt viel davon ab. Wir erinnern uns an den Beginn unserer Reise, an Patrick Lundgren, den Rentierzüchter. Als er im frostigen Wald über die voranschreitenden Veränderungen sprach, blickte Lundgren zu seinem Pickup, den er auf der verschneiten Waldstraße abgestellt hatte. Er zeigte auf seinen 17-jährigen Sohn, der bei der Kälte lieber im Wagen wartete.
Some days I can think, oh, is this...
Manche Tage denke ich, ist diese Arbeit wirklich das, was ich für den Rest meines Lebens machen will? Aber dann denke ich an meinen Sohn und mir wird klar, natürlich ist es das. Ich muss ihm auch all das beibringen, so wie es mich mein Vater gelehrt hat.
Dass sich tatsächlich etwas ändert, ist auf einer Reise durch Lappland nicht zu spüren. Zwar scheinen die Meinung und die Belange der dort lebenden Menschen wahrgenommen zu werden, doch es stellt sich das Gefühl ein, dass die Ernte von Windenergie, der Abbau von Rohstoffen, einen deutlich höheren Stellenwert hat.